Einen schönen guten Morgen. Als vor 8 Jahren Barack Obama zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde und ins Amt eingesetzt wurde, was ist damals für ein Jubel durch weite Teile der Welt gegangen? Der wird die großen Probleme lösen, ein Farbiger an der Spitze der stärksten Weltmacht. Frieden wird werden. Heute, 8 Jahre später, gibt es viel Ernüchterung, wobei man sagen muss, dass Obama gar kein so schlechter Präsident war. Gemessen, habe ich gehört im Radio, an dem, was er versprochen oder sich vorgenommen hat, soll er bei den erfolgreicheren gewesen sein, aber man hat es nicht so wahrgenommen. Die Erwartungen waren immens hoch. Es ist nicht Friede geworden, die Welt ist nicht besser geworden. Wie viele solcher größerer und kleinerer Hoffnungsträger hat die Menschheit schon gesehen? Und wie viel Ernüchterung erlebt in der Folge. Wer seine Hoffnung auf Menschen setzt, wird früher oder später enttäuscht werden, zwangsläufig. Menschen sind einfach begrenzt in ihrer Macht, auch in ihrer Integrität und natürlich auch in ihrer Lebenszeit. Der beste König liegt irgendwann im Grab. Und nach guten Königen folgen irgendwann auch wieder schlechte Könige. Dann war so die Idee, wenn die Menschen versagen, dann brauchen wir halt andere Systeme, die von den Menschen unabhängig sind. So sind dann irgendwie die Ideologien entstanden. Ideologien haben in der Regel so ein Problem gesehen und haben gesagt, aus einer bestimmten Weltanschauung heraus, das ist die Lösung. Das ist das Ziel für Freiheit, Gerechtigkeit, Friede. Wenn wir nur das schaffen und wir wissen ja, was der Sozialismus in dem Versuch, alle Menschen gleich zu machen, für eine Blutspur durch das 20. Jahrhundert gezogen hat, in all seinen Varianten, vom Kommunismus, Marxismus bis hin zu den nationalistischen Formen. Der Islamismus hat das 21. Jahrhundert sehr blutig eingeläutet und zieht jetzt auch eine Spur durch die Welt, eine Blutspur, mit der Idee, dass die Bösen sind der Westen, die westliche Ideologie, das muss einfach vernichtet werden, dann wird das friedensreich sein. Die neueste Ideologie, die wir derzeit aufkommen sehen, ist die sogenannte Gender-Ideologie, irgendwo aus dem Neomarxismus entstanden, da in den 68ern. Der Grund aller Ungerechtigkeit ist ja eigentlich die Unterschiedlichkeit zwischen Mann und Frau. Das ist der Urgrund aller Unfreiheit und Unterdrückung. Daher schaffen wir schlicht und ergreifend die Geschlechter ab. Das ist sowieso nur kulturell und soziologisch bedingt. In Wirklichkeit kann man sich sein Geschlecht, das Wort wird gestrichen, sein Gender selbst erfinden. Das kann jetzt jeder Mensch nach Gutdünken machen. Ist veränderbar, wechselbar. Der Mensch erfindet sich sozusagen neu. Und jeder, der da dagegen ist, der wird dann auch, wie bei Ideologien üblich, so bleibt auf der Strecke. Die Sexualität wird von der Person abgekuppelt. Meine 10-jährige Tochter kam am Montag ziemlich aufgelöst nach Haus. Die Biologielehrerin hat gesagt, das ist gut, das ist super, wenn zwei Männer sich ineinander verlieben und Sex miteinander haben. Das Abnormale wird zum Normalen erklärt und wenn da habe ich irgendwo gehört, einmal die faschistoide Hegemonie der Heterosexualität muss abgeschafft werden. Dieses Wortkonstrukt muss man mal nachdenken. Die faschistoide Hegemonie der Heterosexualität. Es ist unglaublich und erschreckend, wie effektiv diese Ideologie innerhalb von wenigen Jahren, Jahrzehnten unser Denken, unsere Kultur verändert hat und das geht rasch weiter. Die Folgen dieser Umerziehung sind nicht vollkommen absehbar, aber eine entwurzelte Menschheit oder entwurzelte Menschen auf der verzweifelten Suche nach ihrer Identität werden sicher jeder Ideologie willig zu folgen bereit sein und ein Heer von psychisch Kranken fähig zu allem. Wer seine Hoffnung auf Ideologien setzt, wird genauso enttäuscht werden. Der Mensch ist einfach größer und komplexer als die einfachen Erklärungsversuche und ich kenne keine Ideologie, die nicht viel Leid und Unterdrückung angerichtet hat und es gehört auch zu Gender, die Millionen namenlosen Ungeborenen, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten hingeschlachtet wurden. Das Recht der Frau auf Selbstbestimmung über den Bauch ist höher als das Recht von Menschen auf Leben. Was ist nun die Antwort von uns Christen? Im Rahmen der Allianzgebetswoche heuer ging es um 8 Überschriften für die 8 Tage, wo immer das Wort allein stand, nur. Es ging um Christus, die Bibel, die Gnade und den Glauben und immer allein. Für heute, für den letzten Sonntag, ist Christus allein die Hoffnung für die Welt. Unsere Antwort, unsere Hoffnung liegt in einer Person, in Jesus Christus. Jesus ist durch seine Auferstehung und Himmelfahrt eben nicht den menschlichen Grenzen und Begrenzungen unterworfen. Und deshalb, schon allein deshalb, erhebt er sich über alle Hoffnungsträger. Er wird nicht irgendwann im Grab liegen. Er ist aus dem Grab zurückgekommen. Schauen wir uns jetzt die von der Allianz ausgewählte Stelle im Kolosserbrief ein bisschen näher an. Es sind nur 2 Verse. Im ersten Kapitel, der Vers 27. Ich habe es ein bisschen nach dem griechischen Text mit eigenen Worten versucht zu übersetzen. Seinen Heiligen wollte Gott kundtun, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden oder unter den Völkern ist. Das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist einmal der Vers 27. Es geht um ein Geheimnis, schreibt der Paulus, vor 2000 Jahren, das bisher, das seit ewigen Zeiten allen Menschen verborgen war. Jetzt aber wollte Gott es seinen Heiligen offenlegen. Seinen Heiligen, das sind die Jünger oder auch Schüler, mit einem moderneren Wort, Jesu. Also diejenigen, die Jesus nachfolgen. Jünger sind Menschen, ich habe da vor einiger Zeit einmal hier genau darüber geredet, Menschen, die andere Menschen zu Jüngern machen. Das heißt, das sind Menschen, die das weitergeben und die anderen lehren, das weiterzugeben. Es geht um ein Geheimnis, das weitergegeben werden soll. Ein Geheimnis, das kein Geheimnis bleiben soll. Ein Geheimnis, das alle Menschen erfahren sollen. Es heißt hier, Gott wollte es kundtun. Das ist nicht so ein, er wollte mal schnell und dann ist ihm was anderes eingefallen, sondern das ist der dezidierte, der klare, feste, ewige Wille Gottes. Wenn uns jemand fragt, was ist der Wille Gottes, können wir sagen, der Wille Gottes ist, dass jeder Mensch dieses Geheimnis offengelegt bekommt. Und was ist das Geheimnis? Dass Christus in uns leben will. Christus in uns leben will. Das ist das Geheimnis. Und es ist der Wille Gottes, dass alle das erfahren. Christus ist das Haupt der Gemeinde, hören wir, auch im Rahmen dieses Kolosserbriefes. Und von diesem Haupt aus, von ihm geht die Botschaft dann von Mund zu Mund weiter, in die ganze Welt, zu allen Menschen, bis sie alles durchdringt. Das Reich Gottes beginnt ganz klein, mit einem Mann, der gekommen ist, und dann mit wenigen Menschen. Und immer wieder, wo Anfänge sind, wenn man sich das anschaut in der Geschichte der Christenheit, irgendwo fangen 1, 2, 3 Leute an. Und wenn man ein paar Jahre später kommt, ist ein Haus, eine Gemeinde voll von Menschen, die brennen dafür, dieses Wort, dieses Geheimnis weiterzusagen. Christus in euch, das ist so ein winzig kleiner Satz mit riesigem Tiefgang. Ich habe in der Vorbereitung ziemlich geschwitzt und gerungen und gefleht, dass ich wenigstens in Ansätzen rüberbringen kann, was da dahinter steckt, dass ich selber das einmal begreife. Naja, die letzten Tage habe ich dann damit zugebracht, die, ich weiß nicht, 12 Seiten auf 5 runterzukürzen. Paulus selbst, man kann das also durchaus aus seinem Brief heraus einmal lesen, die ersten, im ersten Kapitel in den Versen 15 bis 20. Halt. Ja, ungefähr. Schreibt Paulus, wer Christus ist. Zuallererst ist er der Erstgeborene. Vor aller Schöpfung. Christus ist nicht geschaffen. Es gibt einen Himmel, eine Erde, da ist ganz viel, ganz viele Wesen. Aber Christus ist geboren aus Gott. Christus ist Gott selbst. Und er ist der Erstgeborene, bevor irgendeine Schöpfung existiert hat, sagt uns die Bibel. Er ist Teil des dreieinigen ewigen Gottes. Durch ihn, sagt Paulus weiter, ist alles erschaffen. Es ist alles erschaffen, das Sichtbare und das Unsichtbare. Wenn man so ein bisschen in das Weltall hineinschaut und die moderne Astrophysik zeigt uns ja da unglaubliche Weiten und Tiefen, bekommen wir vielleicht eine leise Ahnung von der Größe und Unendlichkeit Christi. Unsere Sonne, ein riesiger Stern, wenn man das mit der Erde vergleicht, die Erde ist schon so riesig. Wenn man da so, ich war ja in Indien, wenn man da so fliegt und fliegt und fliegt und am Fenster rausschaut und da ist Landschaft, Landschaft, Landschaft. Und dann ist das nur ein kleiner Teil der Erde von hier bis Indien. Und die Sonne ist unendlich viel größer als die Erde. Und die Sonne ist nur ein mittelgroßer Stern unter zig Milliarden von Sternen in unserer Milchstraße. Und es gibt zig Milliarden von solchen Milchstraßensystemen, die da irgendwo in der unendlichen Weite des Universums ausgebreitet sind. Kein Mensch weiß, wie groß das Universum ist. Es gibt verschiedenste Theorien, wie das funktioniert, ob es sich ausdehnt, ob es wieder kollabieren wird und so weiter. Man weiß es nicht. Das ist der Makrokosmos, die gewaltige Welt, die viel, viel größer ist, als wir uns vorstellen können. Und dann gibt es den Mikrokosmos, wenn man so in die Materie hineinschaut, dann stellt man fest, das ist alles, was wir sehen, aus winzig kleinen Molekülen aufgebaut. Und jedes Molekül besteht aus Atomen. Und jeder Atom ist eigentlich ein riesiger Leerraum, wo ein winziger Atomkern drinnen ist und noch viel winzigere Elektronen irgendwie in diesen Kern umgeben, umkreisen oder wie immer das sein mag. Und der Atomkern wiederum besteht aus vielen, noch viel winzigeren Teilchen. Und je weiter man da reinkommt, umso mehr eine eigene Welt entsteht da drinnen mit eigenen Gesetzmäßigkeiten, die ganz anders sind, als wir hier kennen. Eine geheimnisvolle Welt, wo man eigentlich sehr, sehr wenig begreift. Und aus diesen winzigsten Dingen ist alles aufgebaut, was wir sehen. Wir selbst, die Erde, die unendlichen Sterne und so weiter. Ist alles aus diesen winzigsten Dingen aufgebaut. Und wenn wir den Blick auf unsere Dimension richten, auf das Leben hier auf der Erde, das ist wieder so komplex und so anders als die unbelebte Materie. Es ist unglaublich, was für eine Vielfalt hier herrscht an Lebewesen. Allein ein Mensch besteht aus ungefähr 10 Billionen Zellen. 10 Billionen Zellen. Jede Zelle ist ein Wunderwerk für sich, fast ein eigenes Lebewesen. Und die moderne Biologie versucht da diese Prozesse drinnen festzumachen. Und man stellt immer wieder nur fest, es ist unglaublich, dass das funktioniert. Es ist unglaublich, wie wunderbar das funktioniert. Und mit jeder Erkenntnis, jeder Entdeckung, jeder Erklärung tauchen viele neue Fragen auf. Und man fragt sich, wie das alles funktionieren kann. Die Vorgänge sind unglaublich komplex. Und am Schluss sind Menschen, die sich hier bewegen, Tiere. Und der Mensch ist ja nicht nur Chemie und Physik, nicht nur ein Körper, sondern es gibt eine Seele, einen Geist, wo wir sehr wenig wissen und das auch sehr, sehr komplex ist. Die Psychologie ist eine Wissenschaft geworden mittlerweile in ganz, ganz vielen verschiedensten Teilbereichen und allerlei Ideen und Theorien und so weiter und versuchen den Menschen da Hilfe zu bringen, wo man nur merkt, wie komplex wir Menschen eigentlich sind. Und alle diese Lebewesen zusammen bilden mit dem Erdball wiederum einen Lebensraum, in dem sie leben können, der unglaublich fein aufeinander abgestimmt ist und das funktioniert. Und man kann nur staunen, staunen, staunen. Und dann sagt Paulus, das ist alles durch Christus, von Christus geschaffen worden. Das hat er alles gemacht, diese unvorstellbare Komplexität. Die Gesetzmäßigkeiten, von denen wir heute wissen, aus der Physik, wenn sie irgendwelche von diesen Gesetzmäßigkeiten und Grundkonstanten um einen Bruchteil anders wären, würde das Weltall nicht existieren, könnte nicht funktionieren. Das ist alles so unglaublich fein aufeinander abgestimmt. Paulus schreibt weiter, Christus ist nicht nur der Schöpfer der sichtbaren, sondern auch der unsichtbaren Welt. Es gibt eine Welt, die wir nicht sehen. Es gibt eine unsichtbare Welt. Das ist eine Realität, auch wenn sie von vielen heute geleugnet wird, im Materialismus. Aber es gibt eine Welt dahinter und Christus hat auch die geschaffen. Das ist alles für Christus geschaffen, sagt Paulus. Das war für mich so ein bisschen jetzt wieder mein Aha-Erlebnis. Wenn man so draußen herumgeht, da gibt's ganz viel. Und das hat für mich irgendwie keine Bedeutung. Man geht da durch die Gegend durch, da stehen Häuser und so weiter. Hat keine Bedeutung für mich. Das meiste, was es im Weltall gibt, hat irgendwie keine direkte Bedeutung für mich. Aber das alles hat einen Sinn, das hat einen Zweck. Das hat Christus für Christus geschaffen. Da ist nichts nur so, das gibt's auch noch, sondern das ist alles für Christus geschaffen. Es ist alles für ihn da. Paulus sagt, in Christus wohnt alle Fülle von Gott. Alles, was Gott hat, seine Macht, seine Gewalt, seine Größe, seine Weisheit, seine Herrlichkeit, seine Liebe, seine Güte, seine Kraft, alles, alles, alles hat er auch Christus gegeben. Und das ist in Christus. Und damit nicht genug hat Gott Christus als Versöhnung, schreibt Paulus, als Versöhnung für alles auserwählt. Der Heilige, der Ewige, der gewaltige Gott, in dem nur Liebe, aber auch Gerechtigkeit und Wahrheit ist, muss gegen jeden leisesten Anflug von Ungerechtigkeit auf das Schärfste vorgehen. Das hat keinen Platz bei Gott. Gott ist nicht so der liebe Gott. Gott ist ein gerechter, ein heiliger, ein zorniger Gott, wenn es sein muss. Denn Gott ist Liebe und die Liebe verträgt nicht, dass da irgendwie Unwahrheit oder so etwas hineinkommt. Nichts kann vor Gott bestehen. Aber durch Christus, weil Christus am Kreuz gestorben ist, hat er Frieden gemacht. Im Himmel, heißt es bei Paulus, und auf der Erde. Und dieser Christus, dieser Jesus, will in uns wohnen. Dieser unendliche Jesus will in uns wohnen. Ich kann das nicht begreifen. Wahrscheinlich braucht mein Leben lang, um da hineinzuwachsen. Mir ist fast schwindig geworden bei der Vorbereitung. Irgendwann habe ich dann die Unterlagen weggelegt, habe gesagt, ich kann nicht mehr, mir dreht sich der Kopf. Das ist unglaublich. Dieser Christus will in uns wohnen. Und wenn er in uns wohnt, dann wohnt ja seine ganze Fülle, die ganze Fülle Gottes in uns, alle Kraft, alles, was Gott hat. Der Kolosserbrief ist ein Brief, den Paulus an eine Gemeinde geschrieben hat, in der es Irrlehren gab. Man hat damals gesagt, ja, Christus ist eins und dann gibt's jetzt die Wege der Vertiefung, der Meditation und Esoterik und alles Mögliche, was dann zu Christus hinzukommt. Was kann man zu der Fülle Gottes noch hinzugeben? Es geht heute auch nicht viel anders. Man hört das immer wieder, Christus und dann haben wir ein bisschen Selbsterlösung und ein bisschen das und dieses. Wer Christus nicht kennt, der braucht vieles zu Christus. Wer aber einmal erfasst, wer Christus ist, was das bedeutet. Wer einen großen Gott hat, braucht nichts mehr dazu. Nur wer einen kleinen Gott hat, braucht noch viel dazu. Wer diesen großen Gott hat, braucht zu Christus nichts mehr sonst. Paulus spricht dann noch davon, dass es, oder hier in unserem Vers, dass es darum geht, dass Christus unter den Völkern leben will. Unter den Völkern. Die Herrlichkeit, die Lüfte, also was das Geheimnis unter den Völkern ist, sagt er. Es waren damals, das sind die Ethnoi, die Ethnien heißt das auch, es wird auch mit Heiden übersetzt. Es war damals, waren die Juden das auserwählte Volk. Sie sollten die Ordnungen Gottes den Menschen zwar vorleben, sich aber ansonsten von den Völkern absondern, als das heilige Volk Gottes. Und jetzt kommt das völlig Neue. Christus will in allen Völkern der Welt leben, ohne Unterschied. Wenn wir jetzt den Vers 28 lesen, den, nämlich Christus, verkündigen wir, jeden Menschen ermahnend, jeden Menschen in aller Weisheit lehrend, damit wir jeden Menschen hinstellen, in Christus vollendet. Christus bezieht also Wohnung in uns durch seinen Geist, er beseelt durch seinen Geist die Gemeinde und die Gemeinde Christi ist nun Leib Christi. Das ist der Anfang. Er kommt zu uns, haben wir gehört. Er will in uns wohnen. Aber das Ziel ist, dass wir vollkommen werden. Vollkommen in Christus. Und Paulus schreibt eben, ihn verkündigen wir. Dadurch, dass wir Christus verkündigen. Und das ist die Aufgabe. Dieses Wir betont der Paulus ganz besonders. Das ist im Griechischen so. Wir verkündigen ihn. Und ich denke mir, er meint damit vielleicht auch wir alle, wir Jünger, alle sind gerufen, alle, die ergriffen sind von Christus, die in denen Christus ist, wir verkündigen, wir können es nicht lassen, von ihm zu reden. Und dieses Verkündigen, das ist einmal das Geheimnis bekannt machen, Christus will in uns wohnen. Und dann heißt hier die Menschen ermahnen, das griechische Wort hat so eigentlich so als Wurzel ins Herz hineinlegen, ans Herz legen, könnte man vielleicht sagen, ins Herz hineinschreiben. Das ist unser ganzes Wollen, das Herz ist so das Zentrum der Persönlichkeit, das Wollen, das unser ganzer Sinn, unser ganzes Leben aus Christus ausgerichtet. Und wir lehren alle Menschen, oder jeden Menschen genau genommen. Wir der Einzelne steht da immer auch im Blick. Die Christen sind Schüler. Jünger sind Schüler. Die sind Lernende. Wir sind neu geboren und jetzt geht es darum, dass wir lernen. Und Christentum hat seit seinen Anfängen, auch die Juden haben das schon gemacht, davor immer gelehrt, unterrichtet. Du sollst das Wort Gottes kennenlernen. Gott unterrichtet uns, Gott lehrt uns. Und dieses Lehren ist kein Kinderspiel, sagt Paulus, sondern alle Weisheit, die Gott uns gegeben hat, ist notwendig, damit wir in der jeweiligen Komplexität der Zeit die Menschen in Christus vollkommen machen. Interessant ist in dem Zusammenhang, Christus arbeitet oft zweistufig. Man sieht das in der Schöpfung. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Da war nichts. Und durch sein Wort hat er Materie, Energie und so weiter geschaffen. Das hat es vorher nicht gegeben. Und dann sieht man in der Genesis 6 Tage lang Christus formen, gestalten. Aus dieser Materie, die da ist, macht er Erde, macht er Lebewesen, Meer und Erde wird getrennt, Pflanzen, Tiere in großer Vielfalt. Zuerst die Schöpfung, dann die Gestaltung. Und hier ist es genauso. Christus in uns ist der Neuanfang. In der Bibel heißt es Bekehrung, ein neues Herz heißt es jetzt in der Jahreslosung. Neugeboren, wir bekehren uns. Das ist etwas Neues, eine neue Schöpfung. Ihr seid neugeboren aus Christus. Und dann, als zweites, werden wir geformt hin zu einem Menschen, der in Christus vollkommen ist. Christus ist immer der Aktive, er ist der Schöpfer. Unsere Aufgabe ist auch eine Mitarbeit, wir müssen ihn einlassen zuallererst. Wenn wir ihn nicht einlassen, sind wir nicht neu geboren, dann kann er uns auch nicht formen. Und dann, wenn wir dann neu geboren sind, dann formt er uns. Und dieses Formen geschieht auch mit unserer Mitarbeit. Paulus sagt, wir arbeiten, ich ringe, sagt er, in aller Kraft und mit aller Mühe ringe ich, darum heißt es im Vers 29, euch eben vollkommen zu machen. Unser Arbeiten ist ein Teil, dass wir selbst vollkommen werden und dass andere vollkommen werden. Das ist, Christus nimmt uns da mit hinein, gibt uns eine große Verantwortung, macht uns zu Mitarbeitern. Aber Paulus schreibt auch, ich ringe in der Kraft dessen, der in mir wirkt. Und er stellt fest, dass Christus ganz, ganz mächtig in ihm wirkt. Also es ist nicht unser Tun, sondern es ist unser Tun durch Christus in uns. Wir wachsen in das hinein, was Christus aus uns machen will. Das ist dann das Vollkommene. Wir lassen uns umgestalten zu seinen wunderbaren Eigenschaften. Wir wachsen in sein Wesen hinein. Warum und wodurch ist nun Christus die Hoffnung für die Welt? Ich möchte aus diesen vielen Aspekten 4 herausgreifen, ganz besonders aus dem Gesagten. Zuallererst, er ist der Herr über alles, der König aller Könige, der Herr aller Herren. Und daher hat er die Macht, im Gegensatz zu allen Menschen und Ideologien. Er hat die Macht, niemand kann und wird ihm jemals widerstehen. Und er wird alles richten, alle Mächtigen der Erde, alle Ideologien, alle Ungerechtigkeiten, Bosheit, alles wird er einmal richten und das Böse beenden. Er hat dazu die Macht, alle Leidenden und Unterdrückten werden Gerechtigkeit erleben. Es hat viele Menschen gegeben, die schon versucht haben, Gerechtigkeit zu schaffen. Aber niemand hatte auf die Dauer die Macht dazu. Und wenn sie genug Macht hatten, wurden sie oft genug korrupt, vergaßen die hohen Ziele und wurden selbst zu den Tyrannen, die sie gerade abgeschafft hatten. Christus hat nicht nur die Macht, er wird auch niemals ungerecht werden. Das Zweite ist, er hat die Macht, aber als er hier auf der Erde gelebt hat, hat er auf seine Macht verzichtet. Er hat sich selbst erniedrigt und ist gestorben am Kreuz. Er hätte Macht gehabt, vom Kreuz runterzusteigen oder schon viel früher die Pharisäer oder die, die ihm ans Leben wollten, zu vernichten. Wäre kein Problem gewesen. Aber er hat darauf verzichtet und damit gibt er uns eine zweite Hoffnung. Denn wir sind alle, jeder Mensch, alle sind wir Sünder. Und er hat für uns bezahlt, er hat die Schuld getragen und bietet jedem Sünder die Umkehr an. Und jeder Mensch braucht das. Ich habe mir so gedacht, die Welt, das Leben jedes Menschen, die ganze Geschichte der Menschheit ist ein unvorstellbarer Müllsammelplatz an Schuld und Sünde. Aber das Kreuz von Jesus ist eine noch viel, viel größere Müllverbrennungsanlage, die völlig rückstandsfrei verbrennt, ohne Rauch, ohne Asche, weg. Und so kann es einen neuen Anfang geben. All diese endlosen Konflikte zwischen Völkern, zwischen Gruppen, Familien, Geschwistern, diese Aufrechnungen, wer wem was wann warum angetan hat und wie oft. All das will Christus auf seine Schultern nehmen und endgültig vernichten. Wir brauchen das nicht mehr. Wir haben etwas Neues, etwas viel, viel Größeres. Ein völliger Neuanfang für jeden Menschen, jede Familie, jede Gruppe, jedes Volk, alle Beziehungen untereinander. Frei von den Belastungen der Vergangenheit und frei vor der Angst voreinander. Ich reiße das immer nur an, mir fallen da so viele Dinge ein, auch aus der jüngsten Geschichte, die man da gleich hereinbringen könnte als Beispiele, was so in der Welt läuft. Wenn irgendwo Frieden gemacht wird und die einen haben noch ein schlechtes Gewissen, dann kommt gleich, aber dies und das muss so und so bleiben und so weiter. Das Dritte ist, Christus hat alle Macht, haben wir gesagt, er hat darauf verzichtet. Das Dritte ist, Christus will uns, wie wir gehört haben, umgestalten, er will uns vollkommen machen. Wir sollen werden wie Christus. Und das bedeutet, wir leben in Frieden, es ist Gerechtigkeit, Liebe und Freiheit. Das heißt, was aller Hoffnung auf Obama, Papst und Co., was jedem Donald Trumps irgendwo zugrunde liegt, das, was da zugrunde liegt, diese Hoffnung auf etwas Besseres, was auch jeder Ideologie irgendwo zugrunde liegt, Hoffnung auf Freiheit, auf Gerechtigkeit, auf Frieden, das alles ist in Jesus Christus Realität. Dort gibt es das bereits. Durch das Kreuz ist Frieden. Durch das Kreuz ist alles bezahlt, alles abgelegt. Und nur Christus kann uns wirklich frei machen. Das Interessante ist, wir sehen das heute im Westen, wo christliche Prinzipien gelten, wo die christlichen Grundprinzipien für das Staatswesen auch eingesetzt werden. Dort funktioniert das Zusammenleben erstaunlich gut, auch lange nachdem man diese christlichen Wurzeln über Bord geworfen hat. Wir haben heute fantastisch funktionierende Staatsgebilde hier im Westen, weil sie auf christlichen Wurzeln aufgebaut sind. Das ist unglaublich. Wie viel mehr wird es erst gelingen, wenn wirklich Menschen im großen Stil von Christus zum Guten verändert werden? Das Vierte noch, Christus gibt uns noch eine Hoffnung, die weit über das Leben hinausgeht, die zukünftige Herrlichkeit. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Es gibt Größeres als das Überleben hier. Und wir müssen auch hier nicht alles haben und erleben, was man haben und erleben kann. Wenn wir Christus gehören, haben wir alle Ewigkeit zur Verfügung, das Gute auch zu erleben, das es gibt. Und ich denke, das entspannt unsere Karriere und freizeitgestresste Zeit ungemein. Wir müssen auch nicht alles an uns raffen. In Gottes Reich wird allen alles gehören. Und es gibt dort keine Menschen, die einander ausrauben, die einander betrügen, einander nichts gönnen. Jeder wird mit Freude alles mit allen teilen. Und so wird Christus die Hoffnung der Welt. Er ist ohne jede Begrenzung, kann auch in Ewigkeit nicht sterben und hat die Macht, Gerechtigkeit auch umzusetzen. Er ist eine Identifikationsfigur. Wir hatten jetzt Gäste bei uns, liebe Freunde, aus einem Bundesland. Die Tochter ist knapp 13, die hat sich gestern ein Konzert angeschaut. Die hat vor einem Jahr die Karten beschafft ums eigene Taschengeld. Hat jetzt ein Jahr Tage gezählt bis zum gestrigen Tag. Sind sie hergekommen, jetzt haben sie bei uns dann übernachtet und dann war sie dort bei dem Konzert. Sie ist so ein bisschen auf Wolken geschwebt. Ich habe mir gedacht, ja, das ist es, diese Hingabe. Aber an wen geben wir uns hin? An Politstars, an Ideologien, an Rockstars oder an Christus, der uns nie enttäuschen wird? Es steckt so tief in uns drinnen und ich habe mir gedacht, wir können auch von den Kindern so viel lernen, was das anlangt. Christus bietet der Welt jetzt, wo sie abtrünnig ist, Umkehr, Vergebung, Neuanfang, nicht Strafe, sondern ein völliges Neuanfangen mit reiner Weste und eine Umgestaltung zum Guten. Denn er bringt keine Ideologie, die immer nur einen Teilaspekt der Wirklichkeit heranzieht und dann daraus totalitär die Lösung aller Probleme ableitet. Sondern er erkennt das Ziel, für das er uns geschaffen hat, nämlich Ewigkeit in Liebe, Freude und Friede. Und er gibt uns auch die Gebrauchsanweisung. Und so, und das ist noch ganz, ganz wesentlich, er gibt uns dadurch, dass er in uns wohnt, auch die Kraft, das zu tun. Es hat viele Menschen gegeben, die Großes geleistet haben in ethischen Belangen, aber oft war immer wieder die Frage, woher kriegen wir die Kraft? Christus in uns ist die Kraft, um so zu leben, wie er es will, ein Leben in ewiger Freude.